Heute Morgen der Abschluss von der Serie zum Heiligen Geist. Und ich habe eine Frage, die vielleicht wenig mit dem Heiligen Geist tut. Und zwar, wenn du ein Baum wärst, was wärst du für ein Baum? Kannst du kurz überlegen, wenn du ein Baum wärst, was wärst du gerne für ein Baum? Und wie würde die Frucht aussehen, die an deinem Baum hängen würde? Die Frage geht natürlich ein bisschen tiefer als einfach so das Lustige, sondern wie kannst du überlegen, hey, wenn du deinen Charakterzug, deine Art und Weise würdest beschreiben mit einem Baum, mit einer Frucht, wie würde das aussehen? Vielleicht so ein richtig knackiger roter Äpfel, so ein bisschen geheimnisvoll leuchtende Mango oder doch so Drachenfrucht oder Durian, ein bisschen stinkend manchmal. Ich hoffe, dass, oder vermute, wird niemand heute sagen, hey, ich wäre gerne ein Weihnachtsbaum. Ich glaube, das würde niemand sagen. Ein Baum ohne Frucht, nur ein paar Wochen im Jahr am Leuchten, das würde auch niemand gerne sagen. Und zu dem kommen wir später noch, zu dem Weihnachtsbaum. Wir wollen anschauen, heute Frucht vom Geist, der Heilige Geist, der Frucht zeigt in Galater 5. Und bevor wir das vertiefen, ganz kurz einfach eine kurze Wortstudie. Was bedeuten die Wörter Frucht und Geist? Eine Frucht, das ist Produkt von einem Baum, das man essen kann, recht logisch. Und eine Frucht beschreibt immer das, was wir erzeugen. Also unsere Arbeit kann auch Früchte zeigen. Und genauso zeigt die Arbeit vom Heiligen Geist in uns Früchte. Es zeigt das, was der Geist bewirkt. Und jetzt, was ist mit dem Geist? Das ist nichts, wo man Angst haben muss. Nicht mit Geisterbahn oder was auch immer, sondern es geht um den Heiligen Geist. Um die dritte Person von der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn du Christ bist und du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk von Gott, das du bekommen hast. Und das ist ein mega wertvolles Geschenk. Der Heilige Geist ist nicht eine zu unterschätzende Person in dieser Dreieinigkeit, weil der Heilige Geist, der zeigt dir auf, dass du Gott brauchst. Dann führt er dich zu Gott. Dann zeigt er, wie du leben sollst. Und am Schluss gibt er dir noch Kraft, dass du so leben kannst. Das ist etwas wahnsinnig Tolles. Er ist wie eine Quelle von frischem Wasser, wo du als Baum kannst kommen, als Lebensbaum dich kannst heransetzen und kannst staunen, was da entsteht. Was für Frucht kommt. Und um diese Frucht geht es: Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Richtig schöne Früchte. Und wir schauen das heute Morgen an, anhand von drei Teilen. Wir schauen, wo wächst denn diese Frucht oder wo wächst die Frucht auch nicht? Wie wächst sie? Was kann man tun, dass sie wächst? Und was wächst eigentlich denn da genau? Also, wo wächst die Frucht? Das schon mal aufschlagen in Galater 5. Kommt nach dem 2. Korintherbrief, ein bisschen kürzeres Buch im Neuen Testament. Wo wächst die Frucht? Vielleicht denkst du dir auch, okay, ich sehe gar nicht so viel von dieser Frucht in meinem Leben. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wenn es doch Frucht vom Geist ist und ich wenig von dieser Frucht habe, habe ich vielleicht auch ein bisschen wenig Geist? Oder habe ich den falschen Geist? Habe ich zu wenig von ihm? Wir können eine kurze Umfrage machen. Wer von euch war heute schon mal gemein gewesen? Wer war heute nicht immer freundlich gewesen? Wer ist nicht nur freudig in den Gottesdienst gekommen? Wer ist ungeduldig gewesen? Manchmal sieht unsere Frucht schon eher aus wie eine verfaulte Äpfel. Und nicht so schön knackig. Und der Paulus, das ist eben der Genialte, der das Buch geschrieben hat, hat dann schon gesagt, vor 2000 Jahren, hat gesagt, der Boden macht den Baum. Der Boden bestimmt Frucht so oder ein bisschen anders, hat er gesagt. Mega logisch, wenn der Boden, wo du drauf bist, schlechte Nährstoffe hat, dann kann nicht etwas Gutes entstehen. Schlechter Boden gibt eine schlechte Frucht. Und das lesen wir nachher. Galater 5, 16 und 17. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also wir können sagen, es gibt einen Kampf. Es gibt einen Streit, der in deinem Leben stattfindet. Nicht irgendwo in Osteuropa, sondern in deinem Leben. Ein Kampf um Territorium, ein Kampf um den Boden. Zwei Böden kämpfen wie gegeneinander und sie kämpfen um dich. Und dann haben wir einerseits die menschliche, die sündige Natur, die schlechte, und auf der anderen Seite ist der Heilige Geist, und jetzt wollen die sind im Streit miteinander. Die sind Gegner voneinander. Und dein Boden, der sagt wie, hey, denk an dich selber, schau einfach für dich, Gott möchte dich nur einschränken. Und der andere Boden ist der Heilige Geist, wo die gute Frucht in dir möchte hervorbringen. Und je nachdem, auf welchen Boden, dass du deinen Lebensbaum setzt, kommt andere Frucht zum Vorschein. Und wir wollen kurz schauen, wie sieht die Frucht aus, wenn wir unseren Lebensbaum auf die schlechte, auf die sündige Natur setzen. Vers 19 kommt zu einer Auflistung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Also ist eine ganze Liste von schlechten Früchten, und wir können die wie ein bisschen auch einordnen, unterschiedliche Kategorien. Wir haben auf der einen Seite eine schlechte Frucht, die dir selber am meisten schadet. Es wird beschrieben im Text mit sexueller Unmoral. Wir können sagen, das ist jede sexuelle Betätigung, die außerhalb vom sicheren, vom geschützten, vom gesegneten Rahmen von Gottes Ordnung liegt. Konkret ist das Pornografie, Selbstbefriedigung, wenn man mit seinem Partner, den man nicht damit verheiratet ist, zuweitgeht. Und das ist eine Frucht, die dir selber eigentlich am meisten schadet. Es gibt mega viele Studien, die sagen, hey, mit Pornografie tust du dir keinen Gefallen. Du schadest dir selber, es kann zu Impotenz führen. Und mit dieser Frucht, mit dieser Kategorie ist auch alle Art von Vergnügen gemeint, die übertrieben ist, wo es kein gesundes Limit gibt. Was ist also der eine Teil? Dann gibt es eine zweite Kategorie, das ist eine schlechte Frucht, die um dich und Gott geht. Genannt ist okkulte Praktiken, wenn man sich auf eine dunkle Macht einlässt. Auf dämonische Magie, wenn man sich bei Gottes Gegenspieler Hilfe holt, konkret Horoskop, Geistheiler, Tarotkarten, was auch immer. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, mir ist weder mein Körper mega wichtig, noch ist mir Gott mega wichtig. Aber das Problem ist, es gibt noch eine dritte Kategorie, und die hat Auswirkungen nicht nur auf dich, sondern auf dein ganzes Umfeld. Das ist die dritte Kategorie. Eine schlechte Frucht, die Auswirkungen hat auf dein Umfeld. Genannt ist Eifersucht. Ein gieriges Verhalten danach, was du selber nicht bekommen hast. Dass man eifersüchtig ist auf die schönen Haare von jemand anderem, auf Kleider, auf Gaben, was auch immer. Der Neid ist genannt, dass man den anderen nichts mag gönnen. Das merkst du, du hast Mühe, jemand anderes hat ein schönes Haus. Jemand anderes wird befördert, wieso ich nicht? Die ruhigen Kinder, was auch immer. Dann Zorn, unberechenbare Wutausbrüche, selbstsüchtiger Ehrgeiz ist genannt, das ist Egoismus, wenn man immer zuerst an sich selber denken muss. Das sind die Personen, mit denen machst du nicht gerne Kartenspiele, weil die wollen immer gewinnen. Und auch wenn es nur eine Familie-Uno ist, wirklich Spass, die wollen immer gewinnen. Aber die sind auch im Leben so, der selbstsüchtige Ehrgeiz. Und das Problem ist doch, eben Körper, Gott, ist, kann vielleicht noch egal sein, aber das mit dem Umfeld. Niemand von uns hat gerne faule Äpfel. Niemand von uns ist gerne mit Leuten zusammen, die von Grund auf egoistisch sind, die asozial sind. Am liebsten bist doch du ein Mensch, der lieb sind, die nett sind, die freundlich sind, die dich beschenken. Und den anderen, denen gehst du aber eher aus dem Weg. Aber schau, es gibt noch ein zweites Problem, und das ist noch viel größere Problem, nämlich Gott selber hat auch nicht gerne faule Äpfel. Gott hat nicht gerne Bäume, die schlechte Frucht bringen. Der Paulus sagt, am Schluss von seiner langen Auflistung, sagt er, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also wer in diesen Kategorien, diesen drei Kategorien lebt, der hat keinen Platz mehr bei Gott. So ein Baum möchte Gott nicht in seinem Garten stehen haben. Und das ist eine heftige Aussage, aber das müssen wir ernst nehmen, weil es geht um uns. Also wo wächst die Frucht? Wo wächst die Frucht vielleicht nicht auf welchem Boden? Wenn wir ein bisschen genauer anschauen, wie kommt denn die gute Frucht? Wie wächst die Frucht überhaupt? Man sieht, niemand hat gerne faule Äpfel, aber irgendwie sind wir alle die faulen Äpfel. Und was machst du jetzt? Das ist doch frustrierend, wenn man das so lernt. Wie schaffst du es, dass du gute Frucht kannst in deinem Leben bringen? Einen guten Charakter? Wie kannst du einen Platz in Gottes Garten bekommen? Schau, das Schöne bei Gott ist, dass dort, wo wir nicht weiterkommen, dort kommt Gott ins Spiel. Das ist etwas, was sich immer wieder zeigt. Dort, wo die Leute nicht weiterkommen, dort kommt Gott dazu. Und bei dem, was wir aufgezählt haben vorher, bei unseren Sünden, bei unserem Problem, dass wir keinen Platz im Garten von Gott haben, ist Jesus, der selber kommt. Er kommt auf die Erde. Er stirbt am Kreuz für die ganze schlechte Frucht. Er vergibt dir wieder all das Schlechte, was wir vorher aufgezählt haben, nimmt er selber auf sich. Das heisst, es ist nicht mehr bei dir. Das heisst, du bist jetzt schön. Du kannst einen Platz im Garten von Gott haben. So löst Gott das Problem. Und die Frage ist dann, wenn das alles Schlechte weg ist, wie kommt denn Frucht? Und wenn du mit der Frage nicht weiterkommst, gerade auch beim Bibellesen, dich fragst, dann ist es oft mega hilfreich, wenn man einfach weiterliest. Wenn man einfach weiterliest. Und das werden wir jetzt tun, in Vers 22. Wie kommt die gute Frucht? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in und so weiter. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Also für die Frucht ist der Heilige Geist zuständig. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr im Deutschunterricht auch schon mal eine Textanalyse machen müssen. Meistens ist das ja eher eine langweilige Sache, wenn man so Grammatik analysiert. Aber das wollen wir hier auch kurz tun. Es ist mega hilfreich. Und wir können uns fragen, hey, wer ist aktiv und wer ist passiv? Und es ist eigentlich recht offensichtlich, der Heilige Geist ist aktiv, wir sind passiv. Die Frucht wächst in uns, wir sind passiv und der Heilige Geist ist aktiv, er lässt sie hervorkommen. Und das ist mega wichtige Erkenntnis, dass wir das wissen. Der Heilige Geist ist der aktive Part. Und etwas, was weiter wichtig ist, ist, es steht da nicht Tat oder Handlung. Also die Handlungen vom Geist sind, sondern es steht Frucht. Also die Frucht ist nicht eine aktive Handlung. Etwas, was du so mit Willenskraft oder irgendeiner Positivität kannst hervorbringen. Ich meine, stell dir mal vor, ein Baum ist so da, oder, auf seinem Boden, und der strengt sich mega an. Es kommt auch keine Frucht. Oder wenn ihr einfach positiv denkt, so, ich hätte jetzt gerne knackige rote Äpfel. Und wenn ich viel daran denke, knackige rote Äpfel, die kommen nicht einfach automatisch. Es ist nicht eine Handlung, eine Tat, die wir tun, sondern es ist etwas, das wächst, eine Frucht, das kommt auf den Boden an, auf den Nährstoff, aufs Wasser. Und bei der Frucht in unserem Leben geht der Samen vom Heiligen Geist geht auf den Boden, zeigt seine Wirkung. Und wenn wir schon so viel von Frucht und Boden reden, dann wollen wir kurz auch noch schauen, was lehrt das denn die Welt von der Landwirtschaft allgemein über Frucht? Sie lehrt uns drei Sachen, könnte man sagen. Das erste ist, eine Frucht wächst langsam. Allmählich. Es ist überhaupt nicht spannend, wenn du einem Rührbi beim Wachsen zuschaust. Also einem Herdöpfel. Das ist wirklich so, mit dem möchte niemand seinen Sonntagnachmittag verbringen. Das ist, du kannst es erst im Nachhinein messen. Und schau, wenn bei dir die Frucht vom Geist wächst, dann merkst du das oftmals nicht, während es passiert. Aber wenn eine Krise kommt und wenn eine Herausforderung kommt, dann merkst du vielleicht plötzlich, hey, vor zwei Jahren bin ich noch die Wand drauf. Aber jetzt hat der Geist von Gott in mir Geduld gewirkt. Sie wächst langsam. Die Frucht wächst langsam. Und das Zweite ist aber, sie wächst zwangsläufig. Das ist das Zweite, zwangsläufig. Das Wachstum lässt sich nicht stoppen. Mit Sicherheit kommt die Frucht, kommt führen. Und das ist eine mega grosse Ermutigung. Auch wenn wir daran denken, dass wir manchmal die faulen Äpfel sind. Ein verknorzter Baum. Das ist eine mega Ermutigung. Die Frucht kommt mit Sicherheit. Wenn der Heilige Geist aus dem Leben wirkt, dann kommt sie. Vielleicht längsamer, als wir uns wünschen. Das ist eine grosse Ermutigung, aber es hinterfragt uns auch. Wenn wir schon seit Jahren Christen sind, dann zwingt es uns auch zu fragen, hey, gibt es Frucht in meinem Leben? Und wenn ja, wie sieht sie aus und wie kann ich es messen? Gibt es Frucht in meinem Leben? Ist etwas entstanden? Weil die Frucht muss zwangsläufig kommen, wenn ich auf dem Boden vom Heiligen Geist bin. Mega schön, dass wir durch unseren Glauben erlöst sind und nicht durch die Frucht. Aber ein fruchtloser Glaube, der kann uns nicht erlösen. Ist fake. Und das Dritte ist, der dritte Punkt aus der Landwirtschaft, das Wachstum der Frucht, das ist etwas Ganzheitliches. Der Paulus verwendet mit voller Absicht die Einzahl Frucht. Es steht nie die Früchte des Geistes, sondern immer die Frucht. Dass er mit einem Wort, mit Einzahl, eine ganze Palette von Sachen beschreiben kann, die der Geist bewirkt. Das heisst, die echten Früchte oder die echte Frucht vom Geist, die wächst gemeinsam. Die wächst nicht allein. Und jetzt ist es aber oft so, wenn wir die Liste anschauen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, es geht schon besser mit dem Lied. Dann merken wir, hey, in paar Bereichen sind wir besser als in anderen. Vielleicht sagst du, hey, ich bin mega geduldig. Ich warte mega gerne an den Ampeln. Aber ich bin nicht wirklich ein freudiger Mensch. Aber hey, egal, ich bin ja geduldig. Immerhin 1 von 9. Das reicht nicht, weil das Wachstum dieser Frucht ist ganzheitlich. Und schau, wenn du merkst, dass in deinem Leben nur 1, 2 von diesen Aspekten der Geistesfrucht da ist, dann kann es sein, dass du auf eine gefälschte Version von dieser Frucht reingefallen bist. Dass es eine Frucht ist, die du selber produziert hast und nicht der Geist von Gott. Und wir möchten uns das zusammen anschauen in der dritten Frage, aus was besteht denn diese Frucht? Was wächst denn da genau? Und ich lese uns nochmal Vers 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und wir möchten uns kurz anschauen, wie können wir den Aspekt definieren. Was ist das Gegenteil davon? Weil das hilft oft, wenn man das auch beleuchtet. Und was könnte so eine gefälschte Version sein? Und wir gehen die Tabelle einfach durch. Und es ist vielleicht mega viel. Also es ist viel. 9 mal 3 geht viel. Darum kannst du einfach auch dort hören, wo der Geist von Gott dich auf etwas herweist. Und bleib bei dieser Ziele ein bisschen hängen. Aber Liebe. Schauen wir uns an. Liebe. Das ist, dass ich meinem Nächsten aufgrund von dem dienen, was er ist und nicht, was er mir bringt. Ich liebe ihn einfach so bedingungslos. Das Gegenteil von der Liebe ist Angst, dass ich versuche, mich selber zu schützen, dass ich meine Mitmenschen ausnütze, weil ich denke, ich komme zu kurz. Und jetzt das Gegenstück, die gefälschte Version, das, was man selber oft hervorbringt, ist so eine Zuneigung aus egoistischem Motiv. Dass wir zu jemandem nett sind, nur dass wir etwas bekommen. Wir lieben jemanden, dass er uns ein gutes Gefühl gibt. Das ist so die typischste Frage, wenn man einen Teenager fragt, wieso liebst du deine Freundin? Ja, ich fühle mich einfach so gut. Und alle so, oh je. Aber das ist eigentlich die Fälschung. Sondern ich liebe, weil die Person wert ist und nicht, weil sie etwas Gutes in mir auslöst. Freude. Freude, Definition von Freude. Ich freue mich über Gott, weil er so herrlich ist. Weil er so wunderbar ist. Das Gegenteil ist eine Hoffnungslosigkeit, eine Verzweiflung. Und das Imitat ist es begeistert zu sein, wenn es mir gerade gut geht. Und nicht, weil Gott gut ist, sondern weil es mir gerade gut geht. Und schau, wenn du tiefe Stimmungsschwankungen in deinem Leben hast, wenn es dir oft so geht, als ob Gott oder das Leben dir etwas würde rauben, dann könnte es sein, dass du auf die fake Freude hineingehängt bist. Der Paulus sagt in Philipper 4, Vers 4, freut euch zu jeder Zeit, weil wir zum Herr gehören. Nicht, weil das Leben jetzt gut meint, weil die Sonne scheint, sondern weil Gott gut ist. Und dann fährt er weiter, er schreibt einen Brief aus dem Gefängnis aus und sagt, hey, ich kann mich immer freuen, ob ich viel oder wenig. Ich freue mich. Ich finde es toll, weil Gott ist gut. Das ist die wahre Freude. Dann weiter Frieden. Frieden, Definition, eine innere Ruhe, eine Zuversicht, die sich auf Gottes Macht und Weisheit verlässt und nicht auf meine eigene. Das Gegenteil davon sind Sorgen, sind Ängste. Und die Fälschung ist in Gleichgültigkeit. Ich mache kurz ein Beispiel zum Sorgen, wenn man sagt, es gibt Krieg in Europa. Oh nein, wir werden alle sterben. Das ist Sorge. Und wenn es heisst, es gibt Krieg in Europa, pff, ist doch gleich. Mir geht es gut, ist weit weg. Das wäre Gleichgültigkeit. Ein Frieden, den du darin hast, der aber eigentlich von dir selber kommt. Dann weiter Geduld. Die Fähigkeit, die Krise oder Wartezeiten nicht explodieren. Dass man ruhig bleibt an der Ampel. Das Gegenteil davon ist ein Groll gegen Gott, der die blöde Ampel da hergestellt hat. Oder die Menschen, die das schlecht machen. Schuld sind immer die anderen, wenn ich etwas nicht bekomme. Der Groll. Und die Fälschung davon ist ein Zynismus. Das ist schon gut. Ich habe ja Zeit. Das ist doch kein Problem, oder? Und wir uns geduldig geben, wenn jemand sagt, sorry, ich komme zu spät, schon gut, kein Problem. Aber in unserem Sinne sagen wir, hey, das ist gar nicht okay. Gegen aussen geduldig, gegen innen am Explodieren. Freundlichkeit. Das ist die Fähigkeit, dass wir für andere da sind. Dass ich mich kann öffnen, mich bei jemandem so tiefst kann wohl sein, mich geborgen fühlen, kann freundlich sein, egal was ist. Das Gegenteil davon ist Neid. Etwas, was mir unmöglich macht, mich für andere zu freuen, weil ja, ich bin einfach enttäuscht, dass ich etwas nicht bekomme. Und die Fake-Version, Fälschung, das sind gute Taten, die nur dazu dienen, dass ich das Gefühl habe, dass ich gut genug bin. Gut genug bin für Gott oder für andere. Das typische Beispiel ist so, ja, weißt du, als Christ machen wir das halt so. Als guter Christ ladest du halt die Leute zum Sonntag ein, zum Nacht oder noch zum Kaffee. Muss man einfach so machen. Aber du bist nicht wirklich freundlich, weil du die Menschen von ganzem Herzen liebst. Ein weiterer Güte, dass man sagt, ich bin in jeder Situation zu allen Menschen gleich gut, gleichgütig. Das Gegenteil davon ist ein Sprücheklopfer, ein Heuchler, der mal so ist, mal so. Und die Fälschung ist, dass du vielleicht die Worte sagst, aber nicht immer in Liebe. Dass du zwar immer zu allen gleich gut bist, aber nicht überlegst, wie kommt das bei den anderen Leuten an. Für dich selber stimmt es, aber für die anderen nicht. Dann treu, dass man sagt, hey, auf mich und mein Wort ist 100% Verlass. Das Gegenteil davon ist ein Opportunist, ein Schönwetterfreund, einer, der immer sagt, oh, was passt so, ich schaue mal. Und Fake-Version ist jemand, der jede Konfrontation scheut. Dass man sagt, hey, ich mache bei jedem Scheiß mit, weil ich bin ja ein treuer Freund, oder? Ich mache überall mit. Ich bin ja treu. Ich muss immer gleich sein. Auf mein Wort muss Verlass sein. Aber du scheust jede Konfrontation. Etwas, was du selber in dir bewirkst. Noch zwei, dann sind wir nachher durch. Sanftmut heisst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Auch mit schwierigen Leuten können freundlich sein. Mutig zu Sanftheit. Und das Gegenteil davon ist der Egoist. Jemand, der sich um sich selber herumtrüllt. Und die Fake-Version ist Minderwertigkeit, dass man sagt, ah, ich bin selber nicht so wichtig. Dann das Letzte, Selbstbeherrschung, dass man nicht jedem Impuls sofort nachgeht. Sondern die Fähigkeit, dass man sagen kann, hey, das ist jetzt wichtig und etwas, was kommt, was sagt, ich brauche das unbedingt, das können wir ignorieren. Das Wichtige über das Dringende zu stellen. Das Gegenteil davon ist der Konsumrausch. Sucht, Abhängigkeit, dass man sagt, ich brauche jetzt alles, ich brauche alles jetzt sofort. Und die Fake-Version ist eine Willenskraft, wo du stolz darauf bist, dass du sagst, ich bin so stark, niemand kann mir etwas anhaben, niemand kann mich versuchen. Wow, das ist eine rechte Liste. Ich kann mega herausfordernd sein. Vielleicht hast du zuerst noch gedacht, ah, gut, das kann ich. Und dann merkst du trotzdem, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so auf dem Geist, wenn du die andere Seite anschaust. Und die Einladung an heute Morgen ist, dass du auch den Geist von Gott fragst, hey, wo legst du den Finger drauf? Wo habe ich vielleicht geglaubt, dass ich etwas gut kann, aber ich habe es selber bewirkt. Aber nochmal, ganz wichtig, geh jetzt nicht mit raus und sagen, oh, ich habe jetzt eine ganze Liste und ich muss daran arbeiten. eine ganze Liste, wo ich mir ein paar YouTube-Videos anschauen muss. Wie kann ich andere Menschen lieben? Wie kann ich das tun? Oder einen Kurs über Achtsamkeit und Geduld zu üben. Schau, wenn du merkst, du bist nicht so, sondern eher so oder sogar das Gegenteil davon, dann bitte, es ist die Frucht vom Geist. Wenn du merkst, du bist nicht so, dann versuch nicht krampfhaft so zu werden. Versuch nicht, wie verrückt irgendetwas zu suchen. Was ist die beste Methode? Wie kann ich andere Leute lieben? Wenn du dir in deinem Leben einen Teil von dieser Frucht wünschst, dann such nicht ums Verrecken nach dem Aspekt, nach dieser Frucht, sondern such den Heiligen Geist. Wenn du dir im Leben eine Frucht wünschst, dann such den richtigen Boden. Weil du kannst dich noch so anstrengen. Aber wenn du nicht in der Nähe von Gott bist, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dann wird dein Charakter nie so werden. Wie es der Paulus beschreibt, keine Chance. Und ich möchte dich fragen, möchtest du ein Obstbaum sein oder möchtest du ein Weihnachtsbaum sein? Ein Obstbaum, der auf saftigem Boden gepflanzt ist. Ein Obstbaum, der aber auch Arbeit braucht, wo die Frucht langsam kommt. Vielleicht ein bisschen langweilig, manchmal auch belächelt. Wer kauft denn heute noch Früchte? Oder möchtest du ein Weihnachtsbaum sein? Gegen aussen sieht es gut aus, toll, schön für ein paar Wochen im Jahr ein bisschen Deko, aber mit Fake-Früchten, mit Fälschungen dran. Möchtest du ein Weihnachtsbaum sein, wo keine Frucht kann bringen kann? Oder möchtest du ein Obstbaum sein? Schau, der Boden ist das Entscheidende. Der Boden ist das Entscheidende. Und die Einladung ist, dass du deinen Lebensbaum auf den Heiligen Geist pflanzt. Weil er allein ist der, der die Frucht in dir wachsen kann. Und aus der Landwirtschaft kennen wir Wachstumshemmer und Wachstumsförderer. Und der Paulus macht genau das. Er sagt, Wachstumshemmer, das ist Unkraut. Disteln, Sorgen, Sünden. Er sagt, hey, entferne das aus deinem Leben. Entferne die Wachstumshemmer und du förderst das Wachstum. Und das kann eigentlich nur im Gebet passieren. Indem wir den Geist von Gott anflehen und sagen, fülle mich neu. Lass du die Frucht wachsen. Du siehst, ich bin so ungeduldig. Schenk mir das Wachstum von Geduld. Erfüll mich neu. Und wenn die Liste etwas Positives in dir ausgelöst hat, ein positives Verlangen, zum sagen, ich möchte, das Gang ins Gebet. Und eine herzliche Einladung an Mittwochabend, es ist Gebetsabend, und es tut so gut, zusammen zu beten. Zusammen können sagen, bitte, Heiliger Geist, erfüll mich. Schenk du mir das Wachstum von dem, was ich selber nicht produzieren kann. Und so möchte ich enden mit Gebet. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wenn du magst, dass du auch wie symbolisch deine Hände öffnen. Als ein Zeichen davon, du möchtest dich von Gott beschenken lassen. Und wir singen nachher ein Lied, wo es darum geht, dass wir in Gott verankert sind, dass wir in Gott verwurzelt sind und unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so unglaublich fest liebst. Wenn wir uns das Leben anschauen oder auch schon nur die Tabelle schwarz auf weiß sehen wir es. Wir genügen dir oft nicht und trotzdem liebst du uns. Und ich kann das so oft nicht verstehen. Und darum möchte ich dich bitten, dass du mich und uns alle hier beschenkst mit deiner Gegenwart. Dass du kommst, Geist von Gott, und uns erfüllst. Wir beten, bis Christus in 2000 Jahren tun, komm, Heiliger Geist, komm du neu, erfüll uns und schenke uns das, was wir selber nicht produzieren können. Hilf uns dabei. Wir beten in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.